Mein Name ist Marco Kreimers und ich bin von der Sangha-Hilfe. Die Sangha-Hilfe ist ein Zusammenschluss von ehrenamtlichen Frauen und Männern, die für Menschen in Krisensituationen, in schwierigen Lebenslagen einfach als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und helfen. Und was uns mit der Hospizwoche eben verbindet, in dem Rahmen ja diese Veranstaltung stattfindet, ist eben das Thema der Sterbebegleitung. Weil wir begleiten auch, wenn jemand diese Bitte an uns heranträgt. Ja, Hospizwoche ist auch Anlass, dass wir Aya Aganiani eingeladen haben. Aya Aganiani ist eine Nonne des Theravada-Buddhismus und hat in Myanmar ihre Kenntnisse, ihre Studien betrieben. Und ich freue mich sehr, dass wir sie heute Abend hier haben. Ich habe sie im vergangenen Jahr auf dem buddhistischen Kongress in Berlin kennengelernt und war total gefangen und bezaubert. Also es war einfach eine wunderbare Anleitung, sich mit dem Thema Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Abend hier ist. Und ich wünsche Ihnen einfach viel Freude, viel Inspiration. Ja, etwas, das Sie mit nach Hause nehmen können für Ihr eigenes Leben. Falls Sie noch Interesse an weiteren Informationen haben, wir haben vorne im Foyer, einige haben das schon gesehen und genutzt, Informationstische aufgebaut, wo Sie sich mit Informationen versorgen können. Ja, und jetzt gebe ich dann die Fahne weiter an Aya Aganiani. Herzlich willkommen.
Ich möchte traditionell beginnen, wie es bei uns im Theravada üblich ist, nämlich mit der Verehrungsformel auf Pali und ich sage es dann auch auf Deutsch. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Verehrung dem Erhabenen, Befreiten, vollkommen Selbsterleuchteten. Ja, liebe Dharma-Freunde, ich möchte mich für die Einladung bedanken, für die nette Vorstellung mit Vorschusslorbeeren. Ich kann ja jetzt das Gegenteil hier beweisen vielleicht. Ja, ich freue mich auf die Einladung, weil ich normalerweise einfach in Theravada-Kreisen unterrichte und jetzt mal im tibetischen Zentrum ist natürlich auch für mich was Besonderes. Und ich hoffe, ich werde euch nicht zu sehr schockieren oder mit anderen lehren. Oder wenn mir doch immer mal wieder Pali-Begriffe rausrutschen, bitte schreit, meldet euch, wenn er nicht mitkommt. Ja, der erste Teil wird also Vortrag sein. Wie funktioniert Sterben nach dem Abhidhamma, nach dem Theravada Abhidhamma? Dazu vielleicht ein paar Worte erst zu Abhidhamma überhaupt. Was ist Abhidhamma? Es ist der dritte Korb von den drei Körben, Tripitaka, sagt ihr, Vinaya, die Sutten, die Lehrreden und eben Abhidhamma. Abhi heißt höher oder auch besonders, kann man sagen, oder detaillierter, vollständiger, erklärt nämlich, werden die Lehrreden des Buddha vollständiger, exakt durch den Abhidhamma. Und Dhamma, ja, wissen wir, ihr sagt Dharma, ist die Lehre des Buddha. Und was lehrt er? Natürlich die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Gesetzmäßigkeit, die zur Befreiung führt, zur Erleuchtung führt. Abhidhamma wird oft übersetzt als die buddhistische Philosophie oder, fällt mir fast noch besser, die buddhistische Psychologie, weil es um uns geht im Wesentlichen und speziell auch um unseren Geist, wie unser Geist funktioniert. Manchmal sagt man auch die systematisierte Lehre des Buddha. Manche sagen Scholastik, das mag ich überhaupt nicht, weil für mich ist Abhidhamma eine Erfahrungslehre, die von einem Buddha, von einem Erleuchteten stammt, der versucht, die Erfahrung, die er in der Erleuchtung, auf dem Weg zur Erleuchtung gemacht hat, ja in Worte zu fassen, zu erklären, anzuleiten, auch für andere. Im Abhidhamma geht es um die Lehre der Wirklichkeit oder Wirklichkeiten, kann man auch plural sagen. Und wie ihr sicher wisst, im Buddhismus gibt es zwei Arten oder Ebenen der Wirklichkeit, nämlich die konventionelle Wirklichkeit, der Konzepte, der Begriffe und die letztendliche Wirklichkeit, wo es um Dinge, Phänomene geht, die nichts mehr mit Individuen zu tun hat, nichts mehr mit Ich und Du und Mensch und Tier und so weiter und Haus und Tisch, sondern wo es um das geht, was wir direkt mit unseren Sinnen erfahren können. Und zwar mit unseren 6 Sinnen, die 5 Sinnesorgane und der Denk- oder Geistsinn. Und Abhidhamma beschäftigt sich im Wesentlichen mit diesen letztendlichen Wirklichkeiten, die sehr abstrakt erstmal formuliert und analysiert werden, um dann im letzten der Abhidhamma-Werke, im Patthana, wieder zusammengefügt zu werden, in Zusammenhang gebracht zu werden. Wie stehen die Dinge, die Phänomene, unsere Erfahrungen eigentlich im Zusammenhang? Wie sind sie gegenseitig bedingt? Das ist ein sehr komplexer Bedingungszusammenhang, der da gelehrt wird. Während die Sutten oder die meisten Sutten oder Sutras, sagt ihr, auf der konventionellen Ebene sind. Konventionelle Wirklichkeit ist auch eine Wahrheit, es ist keine Lüge, wenn ich sage, ich heiße Agnani oder ich bin im tibetischen Zentrum, aber es ist auf der konventionellen Ebene, was wir gelernt haben oder anerzogen gekriegt haben, Kultur und so weiter. Wenn wir uns jetzt den Tod anschauen, auch da kann man diese beiden Seiten der Wirklichkeit behandeln oder kann man erstmal trennen. Auf der konventionellen Ebene, ganz klar, da ist auch, wo man üblicherweise dran denken, wenn man an Tod und Sterben denken oder darüber sprechen, Tod eines Lebewesens. Ich, du, jemand anderes, Mensch, andere Lebewesen, also eines fühlenden Wesens. Tod und auch Wiedergeburt eines Wesens, was beides ein Konzept ist. Auf der letztendlichen Ebene, wenn man sich anschaut, was ist Tod, letztendliche Ebene, die Wirklichkeiten, hat der Buddha auch gesagt, aus was wir oder eine Persönlichkeit, ein Wesen sich eigentlich zusammensetzt, aus was bestehen wir eigentlich, was sind wir? Und er hat die 5 Skandas, nennt ihr es, wir sagen in Pali, die Kandas, die Gruppen, Gruppierungen oder Ansammlungen genannt, aus denen wir bestehen. Und auf letztendlicher Ebene können wir uns diese Gruppen anschauen, diese Skandas, Körperlichkeit, die Gruppe der Körperlichkeit, alle möglichen körperlichen, physikalischen Phänomene, aus denen wir bestehen, die uns auch ausmachen, natürlich nicht nur. Die entstehen und vergehen, die sind unbeständig. Wenn wir so einen ganzen Menschen anschauen, dann wissen wir zwar auch, er ist sozusagen unbeständig, er ist vergänglich, lebt man vielleicht 100 Jahre oder was auch immer, ist natürlich, weiß jeder, ist vergänglich. Aber diese Art der Vergänglichkeit oder Unbeständigkeit der Skandhas ist noch auf einer ganz anderen Ebene, viel, viel schneller. Also unvorstellbar schnell entstehen Dinge oder Phänomene und vergehen sofort wieder. Genauso ist es nicht nur bei körperlichen Phänomenen, auch bei Vedana kann da die Gruppe der Gefühle oder Empfindungen, auch die können sich sehr schnell ändern, wissen wir vielleicht aus Erfahrung, himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt, wechselt schnell und hat also auch die Natur, die Gefühle von Unbeständigkeit. Deswegen kann man eigentlich sagen, Gefühle sterben eigentlich jeden Moment wieder. Kaum, dass wir ein Gefühl ausmachen, sagen, jetzt habe ich ein angenehmes Gefühl, ist es schon wieder gestorben, sozusagen, oder hat sich aufgelöst. Ein anderes Gefühl ist da. Und so geht es eigentlich ständig. Sterben wir ständig diese kleinen Tode, wenn man es mal so nennen will. Genau, also bei den anderen Skandhas, die Wahrnehmung, auch die entsteht und vergeht ständig, ist nicht konstant, ist nicht dauerhaft. Dann die Geistesformationen und auch Bewusstsein. All diese Skandhas haben die Natur von, wir nennen es Anicca, von Unbeständigkeit, nicht Dauer. Und Anicca ist auch traditionell so definiert. Vorher hat es, oder von was man halt redet, was man sich anschaut, hat es nicht existiert. Und kaum, dass es entstanden ist, vergeht es wieder vollständig. Also es ist nicht nur eine Änderung, eine langsame Änderung, was man vielleicht, wenn wir den ganzen Körper betrachten, sagen wir ja, okay, von Baby, Kindheit, Erwachsenenalter jetzt und so weiter, klar, ist immer, der verändert sich. Das ist aber was anderes. Anicca, diese Unbeständigkeit, ist in diesen ganz schnellen Momenten. Und das kann man eigentlich nur in der Vipassana-Meditation selber erfahren. Also wir sterben jeden Moment, alles Geistige, alles Körperliche, kann man auch sagen, für die fünf Skandhas, vergehen, entstehen und vergehen sofort wieder. Wenn wir jetzt heute hier von Tod sprechen, meinen wir nicht unbedingt diese ständigen kleinen Tode, da macht auch der Begriff Sterbebegleitung oder sowas auch gar keinen rechten Sinn. Natürlich, wir müssen schon zumindest mit einem Schritt zu halb auch auf die konventionelle Ebene zurückgehen. Also Tod eines Individuums, eines Lebewesens. Was geschieht beim Sterben, im Tod nach dem Abhidhamma? Sicher nicht nur nach dem Abhidhamma. Wir haben die physischen Sinnesorgane und die werden schwächer. Vor allen Dingen die Herz- oder Geistgrundlage wird übersetzt, die kann man nicht lokalisieren. Wenn man Herzgrundlage sagt, dann denkt man eigentlich gleich an unser physisches Herz und das ist es nicht oder nur teilweise. Oder die Westler, wenn man Geistgrundlage sagt, dann tippen sie gleich ans Gehirn und denken, ja, das spielt sich ja alles im Gehirn ab, das ist die Grundlage. Beides ist in gewisser Weise richtig, aber eben nicht nur. Die Geist- oder Herzgrundlage ist im ganzen Körper verteilt. So ähnlich wie beim Körpersinn, beim Tastsinn, da kann man ja auch nicht sagen, der ist nur in den Fingern oder so, wo ich was berühre, sondern der ist zumindest fast überall. An den toten Nägeln oder Haaren nicht, aber sonst haben wir überall die Fähigkeit zu spüren, die Berührung zu empfinden. Und so ist im ganzen Körper verteilt auch diese Fähigkeit für ja, Denkbewusstsein oder Geistbewusstsein oder all die Emotionen, die wir haben. Die müssen auch, zumindest bei uns Menschen, die müssen auch auf einer physischen, körperlichen Grundlage entstehen. Der Buddha hat immer wieder gesagt, wie entsteht Bewusstsein? Also normalerweise in den Sutten zwei Hauptbedingungen genannt, aufgrund der physischen Sinnesgrundlage und eines Objektes. Zum Beispiel brauchen wir Augen, gesunde Augen, das sind das Organ Auge, und ein sichtbares Objekt. Sonst kann kein Sehen und kein Sehbewusstsein entstehen. So ist es natürlich bei allen Arten von Bewusstsein und auch bei der Herz- oder Geistgrundlage, die muss vorhanden sein. Dann kommt als Objekt ein Gedanke, eine Erinnerung, Fantasie, was auch immer. Und dann entsteht dieses Denk- oder Geistbewusstsein. Und gerade diese Geist- oder Herzgrundlage, die ist eigentlich sehr wesentlich, weil Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Berühren, das ist alles nur sehr kurz. Eine sehr, vom Abhidhamma her, eine sehr primitive, kann man fast sagen, Art von Bewusstsein. Während, wenn wir darauf reagieren, auf was gesehen ist zum Beispiel, dann ist schon immer gleich die karmische Handlung eigentlich dabei, weil entweder das, was ich sehe, gefällt es mir, finde ich schön, mag ich. Das ist dann meistens Gier. Selten, dass man auch heilsam auf was Schönes reagieren mit Wertschätzung, zum Beispiel oder Dankbarkeit. Aber die Gefahr ist immer da, dass Gier entsteht. Sehen wir was Hässliches, was Unschönes, dann ist meistens spontan Aversion da, Ablehnung, Hass, Angst, irgendwas in die Richtung. Und in dem Moment, wo wir eben mit Gier, Hass, Verblendung oder auch mit positiven geistigen Qualitäten reagieren, zum Beispiel Großzügigkeit loslassen, liebende Güte, Mitgefühl, Weisheit, das wären die positiven Pendants dazu, in dem Moment schaffen wir neues Karma. Darum ist das Geistbewusstsein, nicht alle Arten von Geistbewusstsein, aber viele, mit denen wir Karma schaffen. Deswegen ist es sehr wichtig. Nur mit dem Sehen, Hören, Riechen und so weiter alleine schaffen wir noch kein frisches Karma. Da erleben wir, das wirkt sich altes Karma aus. Die Sinnesorgane, einschließlich der Geist-Herz-Grundlage, werden im Alter immer schwächer. Warum? Mein Lehrer hat es mal so schön verglichen. Es ist wie beim Fotokopierer, wenn man nicht immer das Original nimmt, sondern die Kopie von der Kopie macht und die Kopie von der zehnten Kopie und so weiter. Dann wird die Qualität immer schlechter. Zum Schluss, wenn man es tausendmal Kopie von der Kopie gemacht hat, kann man es wahrscheinlich nicht mehr lesen. Wird es nicht mehr brauchbar. Und genauso ist bei den Sinnesorganen. Die werden der Abhidhamma-Lehre nach von Karma erzeugt. Karma produziert sozusagen unsere Sinnesorgane. Karma aus dem letzten Leben oder aus einem der Vorleben. Und in jedem Bewusstseinsmoment wird wieder, entsteht so, kann man sagen, fast wie so ein Molekül, kann man sich vielleicht vorstellen, oder so eine physikalische Einheit, die unser Sinnesorgan ausmacht, immer wieder neu, reproduziert sich immer wieder. Und deswegen wird die Qualität immer schlechter. Ich merke das ja auch, Sehen, Brille brauche ich, Hörgerät seit kurzem. Irgendwann ist auch meine Herz-Geist-Grundlage dran. Und die kann man halt nicht reparieren oder unterstützen irgendwie. Dann gilt es dann, das zu akzeptieren, wie es ist. Für den Tod selbst werden traditionell vier Ursachen, mögliche Ursachen genannt. Einmal kann die Lebensspanne auslaufen. Jedes Art von Lebewesen hat in auch in einer bestimmten historischen Zeit eine bestimmte Lebensspanne, die man maximal leben kann. es bei Menschen heutzutage, jetzt nagelt mich nicht fest, 100, 120 Jahre vielleicht, mehr geht eigentlich nicht. Und da kann es einfach sein, wenn die Spanne ausgelaufen ist, dass es für uns zu Ende geht. Dann als zweites das produzierende Karma, das Karma, das uns in dieses Leben gebracht hat, das dieses Leben erzeugt hat. Auch das kann die Energie verlieren. Da hat mein Lehrer das Beispiel gebracht mit einer Rakete, die da zum Mond oder irgendwo hinfliegt, fliegt, fliegt. Irgendwann ist die Energie aus, was passiert. Aus. Und so kann auch das Karma, was unser jetziges Leben erzeugt hat, hat nicht unendliche Energie. Karma kann man mit Energie oder Potenzial vergleichen, Energiepotenzial. Und irgendwann ist es verbraucht, ist aufgebraucht. Dann als dritte Möglichkeit, ja, das ist jetzt ein spitzfindiger Sonderfall eigentlich, so typisch altindisches Denken, nämlich Nummer 1 und 2 könnten ja theoretisch gleichzeitig stattfinden. Lebensspanne gleichzeitig auslaufen und Karma-Energie zu Ende gehen. Naja, wichtiger ist die vierte Art von Ursache, nämlich dass ein destruktives Karma dazwischen kommt. Wir Menschen, das heißt ja immer, es ist eine gute, kostbare Wiedergeburt, Leben, wo man auch viele Möglichkeiten haben zur Befreiung. Wir sind von einem guten, von einem heilsamen Karma gezeugt, sozusagen, geschaffen. Das hat uns bedingt. Aber wir haben natürlich auch im letzten Leben und die vielen Leben im Samsara, die wir vorher schon alle hatten, haben wir auch natürlich Böses, Schlechtes getan, Unheilsames. Und von diesem unheilsamen Karma, das ist sozusagen in Lauerstellung, wann kann ich jetzt mich auswirken? Und dann funkt es irgendwann dazwischen. Und das kann dann passieren im vorzeitigen Tod, nennt man es, durch Krankheit, Unfall oder so, wo wir einfach sterben und ist eigentlich, jeder sagt, das ist aber früh, hätte eigentlich nicht sein müssen, in dem Alter schon. Und dass sich ein destruktives Karma auswirken kann, wie gesagt, das sind auch so energetische Potenziale aus den Vorleben, die sich erst auswirken können, wenn in der Gegenwart passende Situation ist, passende Bedingungen. Und die könnten zum Beispiel kommen, indem wir, jetzt können wir dahingehen zu der Lehre, was sind die Entstehungsursachen von Materie oder von Körperlichkeit, von unseren körperlichen Teilen, Karma einerseits, dann Citta, das ist Bewusstsein, in dem Bereich gehören zum Beispiel die ganzen psychosomatischen Krankheiten, wo wir es eigentlich durch unsere geistige Einstellung, wenn wir zum Beispiel so viel ärgern, hat das eine Auswirkung auf unseren Körper, wir kriegen zum Beispiel Magengeschwür. Also Bewusstsein, die geistige Einstellung hat Auswirkungen auf den Körper oder kann auch Körperlichkeit erzeugen. Und in dem Zusammenhang, wenn eben sowas der Fall ist, wir ärgern uns übermäßig, gut, am Magengeschwür, weiß ich jetzt nicht, ob man sterben kann, aber es gibt sicher psychosomatische Krankheiten, die eben dann so einem destruktiven Karma die Chance geben, jetzt ist er schwach, jetzt ist er labil, jetzt springe ich rein, jetzt bringe ich den um, sozusagen. Ähnlich ist es mit Temperatur. Der Klima, dem Wetter, das hat auch Einfluss auf unseren Körper. Schweiß, Frösteln, weiß, blau, rot, Wärme im Gesicht durch die Hitze oder Kälte und so weiter. Wir kriegen eine Erkältung, was alles passieren kann. Auch das ist eine Chance fürs destruktive Karma, dass wir vielleicht dann an sowas Fieber, dass wir durch eine Erkältung kriegen oder sowas, sterben. Oder das vierte wäre Nahrung, was wir zu uns nehmen. Auch das hat Einfluss auf unseren Körper und natürlich durch unpassende Nahrung, Gift zum Beispiel, kann der Körper sterben, kriegt dieses destruktive Karma wieder eine Chance. In jeder Körperlichkeit, in jedem Teil des Körpers sind auch die vier großen Elemente vorhanden. Das sind, klingt jetzt erstmal nach Mittelalter, Erde, Wasser, Feuer, Wind oder Luftelemente. Und natürlich verbirgt sich was Intelligenteres dahinter, nämlich die Qualitäten, die wir speziell mit unserem Tastsinn, Berührungssinn, Körpersinn direkt erfahren können. Erdelement steht für hart und weich oder rau und glatt und solche Dinge. Wasserelement, Kohäsion eigentlich, das Zusammenhalten, Zusammenziehen und das Gegenteil auseinanderfließen. Feuer steht für Temperatur, das ist klar, heiß und kalt. Und das Wind- oder Luftelement steht für Bewegung und Druck. Und es heißt in den Texten, dass dasjenige Element, das in der Meditation, wenn wir still meditieren und wollen da schön brav reglos sitzen, was sich da zeigt, unangenehm zeigt. Den einen wird es heiß, den anderen wird es kalt, bei mir wird eher was steif oder schläft was ein oder was auch immer. Und da heißt dieses Element, was sich da zeigt, das wird dasjenige sein, was unser Mörder mal sein wird. So, einen kurzen Auszug aus einer Lehrrede aus dem Sutta, aus dem Samyutta Nikaya, S2295, die Lehrrede vom Schaum. Heißt, nun dieser Leib, wie ihn der Weisheitsreiche hat gezeigt. Seht, fortgeworfen ihn, wenn dreierlei ihm fehlt. Wenn Lebenskraft, Bewusstsein, Wärme aus ihm schwinden. Als ausgesetzter Leichnam, Fraß für andere, liegt er leblos da. Also, was macht ein Leichnam aus nach diesem Sutta? Lebenskraft fehlt. Das ist eigentlich, wenn man vom Pali her schaut, steht Lebensfähigkeit drin. Das ist die Fähigkeit, auch im Körper haben wir eine Art von physischer Lebensfähigkeit, die Karma gezeugt ist und die dafür sorgt, dass unsere körperlichen Teile nicht am lebendigen Leib verwesen sozusagen. Ein Stück Fleisch, wenn wir uns was abschneiden würden, wird ja schnell der Verfall passieren und verwesen. Aber solange da Leben drin ist, geschieht es nicht. Und das ist aufgrund dieser Lebensfähigkeit, Rupa Civitindria. Dann, was fehlt dem Leichnam noch? Bewusstsein. Natürlich, eigentlich kann man sagen, alles Geistige fehlt ihm. Er hat auch kein Gefühl, keine Wahrnehmung. Und Wärme fehlt ihm. Oder geht langsamer verloren. Das kann man nicht sofort feststellen, um Todeszeitpunkt festzustellen. Es geht natürlich langsam verloren. Aber Wärme wird auch nicht mehr produziert. Die läuft langsam aus. Wichtig für weiteres Verständnis ist auch zu wissen, dass der Geist und speziell das Bewusstsein in Prozessen arbeitet. Und zwar ein Bewusstsein nach dem anderen, lückenlos, immer nur eins, nicht zwei oder mehr zur gleichen Zeit. Und die Reihenfolge ist nicht chaotisch, willkürlich, sondern sehr systematisch und logisch. Diese Prozesse werden sehr intensiv im Abhidhamma auch gelehrt und wenn man sich damit beschäftigt, ist das ein wunderbares Hilfsmittel, um zu verstehen, wie unser Geist arbeitet und wo wir irgendwas nur sozusagen beobachten können und akzeptieren müssen und wo wir Entscheidungsfreiheit haben, wo es unterschiedlich laufen kann. Jedes Bewusstsein hat in so einem Prozess eine unterschiedliche Funktion und insgesamt aus den mehreren Bewusstseinsarten dieser Prozess hilft dann oder kann zu einer Wahrnehmung führen. Dass wir das, zum Beispiel das Ding, was wir sehen, überhaupt wirklich bewusst wahrnehmen und bewusst darauf reagieren können. Das haben wir schon gesagt. Das letzte Bewusstsein in einem Leben, in einem solchen Prozess kann man auch sagen, der abläuft, wird Chuti-Chitta genannt, das Todesbewusstsein. Und das hat die Funktion, die Lebensfähigkeit abzuschneiden. Das heißt, an der Stelle wird wirklich das Körperliche von uns und das Geistige getrennt sozusagen. Beides geht dann verschiedene Wege. Wenn das passiert im Tod, beim Körper, wissen wir es, wieder da oben auch, wo dann der Leichnam ausgesetzt ist als Fraß für andere oder begraben wird und auf jeden Fall irgendwie verwest oder auch verbrannt wird, was auch immer geschieht. Das ist der körperliche Teil. Was passiert aber mit dem Geist? Eigentlich, entweder muss man sagen, der Geist und Bewusstsein stirbt jeden Moment, wenn man auf dieser letztendlichen Ebene ist. Dann ist eigentlich ein Tod nichts Besonderes mehr, weil es findet ja sowieso dauernd statt, haben wir schon millionenfach erlebt. Warum so besorgt sein? Oder man kann sagen, wenn man Bewusstseinsprozess sieht, der Prozess geht weiter. Das geistige Bewusstsein stirbt in diesem Sinne nicht. Und trotzdem kann man nicht sagen, Geist oder Bewusstsein überlebt den Tod oder ist das Beständige, das Ich, das Selbst, was jetzt wiedergeboren wird oder reinkarniert wird, ist ja auch falsch. Richtig ist, Geistbewusstsein läuft in den Prozessen ab, mit einem Bewusstsein nach dem anderen. Und diese Prozesse sind nicht zu stoppen. Auch wenn ein Prozess zu Ende ist, kommt sofort ohne Pause der nächste Geistesprozess. Was immer, mit was wir uns beschäftigen oder was für Objekte auf uns einstürzen, einströmen. Aber diese Prozesse und ein Prozess nach dem anderen, das ist nicht zu stoppen, auch von einem Tod nicht. Der Tod schneidet nur das Körperliche ab. Von den 5 Skandhas wird also die Gruppe der Körperlichkeit geht ihren eigenen Weg und die geistigen Skandhas, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformation und Bewusstsein, die gehen in einem Bedingungszusammenhang weiter. Keins von diesen ist dauerhaft, beständig, überlebt sozusagen den Tod, aber da ein Bewusstsein, ein geistiger Moment bedingt ist, von vielen Bedingungen müssen zusammenkommen. Und der bedingt auch wieder das Nächste. Das ist eine wichtige Bedingung im Patthana vom Abhidhamma, was ich erwähnt habe, das 7. Abhidhamma-Buch, werden diese Bedingungszusammenhänge gelehrt. Und da gibt es 24 Bedingungskräfte, die eigentlich wirken, um aus einer Ursache die Wirkung zu erzeugen, hervorzubringen. Weil wir sagen immer, Ursache, Wirkung, ja, da entsteht das. Aber warum eigentlich? Wie funktioniert das? Das wird im Patthana erklärt. Und da ist eine dieser Bedingungen die Angrenzungsbedingung. Oder es gibt noch eine zweite, die sind eigentlich mehr oder minder identisch. Unmittelbarkeitsbedingung. Und die besagen, dass ein Bewusstsein, sobald es vergeht, vergangen ist, das nächste entsteht. Es gibt keine Pause, keine Lücke oder wo irgendwas anders sein könnte. Das ist aber nur eine der Bedingungen. Natürlich, damit Bewusstsein entsteht, brauchen wir, wie es in den Sutten heißt, auch ein Objekt. Wir brauchen die physische Sinnesgrundlage. Je nachdem ist Karma als Bedingung noch im Spiel. Es gibt eine ganze Menge von Bedingungen, die zusammenwirken. Es ist sehr komplex, aber sehr, sehr, sehr interessant. Und nach dieser Lehre oder nach dieser Bedingung der Unmittelbarkeit wird auch hergeleitet im Theravada, dass es bei uns keinen Zwischenzustand gibt, kein Bardo, wie bei euch im tibetischen Buddhismus. Weil sobald das Sterbebewusstsein, Todesbewusstsein stattgefunden hat, wenn das wieder vergeht, das vergeht ja auch ganz, ganz schnell wieder, dann muss sofort ein anderes Bewusstsein entstehen. Das ist aber nicht mehr im alten Körper. Das ist jetzt schon in einem neuen Lebewesen. Noch nicht voll entwickelter Mensch natürlich, wenn es eine menschliche Wiedergeburt ist, sondern in diesem winzigen Anfang von Embryo oder wie man es nennen will. Oder eben in anderen Lebewesen. Wir würden also sagen, wenn ihr von Bardo lehrt, dass das schon eine Wiedergeburt ist, eine sehr subtile wahrscheinlich, als entweder reines Geistwesen, aber wenn es auch heißt, in diesem Zustand kann man hören, die Lehren hören, dann muss es eigentlich zumindest ein feinkörperliches Wesen sein, ein kurzlebiges wahrscheinlich, aber was die Fähigkeit hat zu hören, also muss schon auch ein bisschen Körperlichkeit haben. So könnte es sein. Was ist Wiedergeburt? Das erste Bewusstsein in einem neuen Leben, was entsteht, ist das Wiedergeburtsbewusstsein, Pratisandicitta, oder das verbindende Bewusstsein. Das ist ein karmisch resultierendes, weil Karma aus dem Vorleben erzeugt, oder eines dieser Karmas kann ein neues Leben erzeugen. Das ist ein Karma aus dem letzten Leben oder einem der früheren Leben. Eines der vielen karmischen Potenziale, die wir angesammelt haben im Samsara. Aber nur eines davon bekommt im Sterbeprozess die Chance, das neue Leben zu erzeugen. Und welches? Das wird verglichen mit einer Kuhherde, die man in einen Auslauf, wie sagt man da, einsperrt. Ein Tor, wo immer nur eine Kuh durchkommt. Wenn man dann wieder aufmacht, welche kommt als erstes raus? Entweder die stärkste, wenn da eine ganz starke drin ist, der Chef, der Boss, das Leittier, dann geht das zuerst raus. Entsprechend bei uns, wenn wir schwerwiegendes Karma haben. Und das kann schwerwiegend negativ sein, indem wir Muttermord, Vatermord begangen haben oder den Sangha gespalten haben, einen Buddha verletzt haben oder einen Arahat getötet haben. Das ist so schwer, so schlimm, dass das auf jeden Fall wie so ein, sagen wir, böses Leittier als erstes rauskommt. Dann würde auf jeden Fall, wenn wir sowas gemacht haben, dieses Karma unser neues Leben erzeugen, bedingen. Wenn das nicht der Fall ist, wie ist es bei den Kühen, dann kommt das Tier zuerst raus, was als letztes reingegangen ist, weil es am nächsten am Tor steht. So ist es bei uns dann auch, wenn wir kein so schwerwiegendes Karma haben. Ach, ich habe vergessen, das positiv schwerwiegende Karma, das ist, wenn wir die Jhanas, die meditativen Vertiefungen oder Versenkungszustände erreicht haben. Das ist so schwerwiegend gut positiv, dass auch das auf jeden Fall Wiedergeburt erzeugt, die Chance kriegt. Ja, und wenn man schwerwiegendes Karma nicht haben. Dann ist das todesnahe Karma, was wir ja kurz vor dem Sterben oder auch in unseren letzten Minuten, Stunden, Tagen, was weiß ich, getan haben. Und es muss nicht unbedingt physisch sein, vielleicht können wir ja gar nicht mehr körperlich handeln. Es kann auch was sein, was wir gesprochen haben, gesagt haben. Verbales Karma oder es kann geistiges Karma sein. Auch wenn wir nicht mehr reden können, es kommt sicher noch einiges in Gedanken und in Erinnerung hoch. Das berichten ja auch viele Sterbende, dass auch nochmal wie ein Film das Leben abläuft oder bestimmte Ereignisse sehr, sehr dominant sich präsentieren, an die man sich erinnert. Und das kann was Positives sein, was man sich erinnert, was man zum Beispiel Gutes getan hat. Hat man meditiert, da hat man, war man großzügig und hat geholfen. Man hat sich ethisch verhalten, obwohl die Situation sicher da war, zum eigenen Vorteil irgendwas Unethisches zu tun. Man kann sich also an was Heilsames, Gutes erinnern. Und wenn das im Sterbeprozess oder die Prozesse vorher auch schon, das kommt darauf an, wie schnell, wie langsam man stirbt, das kann Stunden, manche sagen sogar Tage dauern, aber es kann auch innerhalb von Sekunden oder Bruchteil von Sekunden ablaufen, diese Erinnerung zum Beispiel. Und wenn wir jetzt uns an was Gutes erinnern, was wir getan haben, dann wie werden wir reagieren? Entweder wieder mit Anhaftung, wäre nicht so ratsam, aber vielleicht auch einfach mit Freude. Gut, da habe ich was Gutes getan. Vielleicht war die Auswirkung nicht mehr gut, aber ich habe eine gute Absicht gehabt. Ich habe mich da wirklich bemüht, mich reingegeben. Dann ist es, schafft dieses, und wenn ich dann praktisch in diesem Gedanken, wenn das die letzten Gedanken waren und ich sterbe dann wird es abgeschnitten, dann wird mich das zu einer guten, glücklichen Wiedergeburt führen. Wenn ich aber an was Schlechtes denke, wenn Gewissensbisse hochkommen, weil ich da irgendwas Böses gemacht habe oder versäumt habe, was Gutes zu tun oder Sorge kommt auf, Angst und so weiter, oder man ärgert sich noch über jemand, kommt vielleicht ans Totenbett irgend noch der Feind zu Besuch, den man gar nicht sehen will, Ärger entsteht. Wenn man in so einem Zustand sterben würde, oder wenn das praktisch die letzten, vorletzten Prozesse waren, dann erzeugt es eine unheilsame Wiedergeburt. Nicht als Mensch. Dann geht's bergab im Lebensrad. Ich habe da hier drin nicht, aber draußen habe ich gesehen, das Lebensrad auch. Dann geht es in die unglücklichen Bereiche. Dann wird man im schlimmsten Fall als Höllenwesen, einer der Höllen, wiedergeboren oder als Hungergeist oder als Tier. Also der letzte Prozess oder die letzten Prozesse in einem Leben sind sehr wichtig. Was da noch geschieht, an was ich mich erinnere. Und da ist auch die Möglichkeit, dass ein Sterbebegleiter ansetzt. Das heißt, man soll die an was Gutes erinnern, was die Gutes getan haben. Dazu sollte ich natürlich den Menschen, der stirbt, ein bisschen kennen, dass ich dann nicht irgendwas Falsches behaupte, was er Gutes getan hat, oder ich kann ihm Symbole zeigen, die für ihn positiv belegt sind. Für Buddhisten kann ich ihm vielleicht ein Buddha-Bild zeigen oder ich kann ihm Licht irgendwas zeigen. Kerze macht man ja auch oft an. Oder ich erinnere ihn eben an was Gutes, was er im Leben getan hat, was ich weiß. Damit er in einem heilsamen Geisteszustand sterben kann. Es gibt Geschichten, wo belegt ist, wie man das noch ändern kann. Weil manche Sterbende, die können eben noch artikulieren, was sie erleben, was sie sehen, was sie erfahren. Und wenn sie dann eben von sowas Unheilsamen, Schrecklichen berichten, das ist auch oft im Sterbebewusstsein, kann man sich also sowohl an Karma erinnern, sozusagen irgendwas Gutes, Schlechtes, was man getan hat, als Objekt für einen ganzen Bewusstseinsprozess. Oder man kann sich an ein Symbol, an ein Zeichen erinnern, was mit dem Karma in Zusammenhang steht. Zum Beispiel, traditionell wird immer gesagt, dem Dolch, mit dem jemand einen anderen umgebracht hat. Sieht man den Dolch oder jemand anders zeigt dann vielleicht den oder nur ein Messer liegt auf dem Tisch und ich werde an den Dolch erinnert, kommt das Unheilsame hoch. Oder es kann natürlich auch ein positives Symbol sein, wie eben Buddha-Bild oder Blumen oder das Meditationskissen oder was weiß ich. Oder es kann als Objekt eine Vision der Zukunft, also in der Welt, wo man rein wiedergeboren wird, kann auch auftreten. Wenn man als Mensch wiedergeboren wird, sieht man zum Beispiel manchmal Häuser, Städte oder Menschengruppen oder bei der Arbeit irgendwelche Menschen, dann ist das ein Zeichen, dass die Wiedergeburt ansteht als Mensch. Und da gibt es eben eine Geschichte von einem, ein Jäger, der viele Tiere umgebracht hat und im Sterbeprozess kurz vorher haben die Tiere ihn gejagt und hat er so eine Vision gehabt von den schwarzen Höllenhunden, heißt es immer, die ihn jagen und nach ihm beißen und bellen und er hat natürlich furchtbar Angst. Und sein Sohn, der war Arahat, der hat ihn gefragt, ja, was ist denn so Schlimmes, was siehst du? Sein Vater konnte es ihm erklären, die Höllenhunde. Und dann hat der Arahat ihn aber an was Positives in seinem Leben erinnert, ich weiß es nicht mehr, was es war. Und dann sagt der Vater plötzlich, entspannt sich sein ganzer Körper, fast ein Lächeln entsteht auf dem Gesicht. Und er sagt, und jetzt kommen die himmlischen Kutschen und die holen mich jetzt in den Himmel rein. Und im Moment war es dann praktisch vorbei, ist er gestorben. Ein Zeichen, dass er, obwohl er viel Unheilsames getan hat, zumindest die nächste Wiedergeburt im glücklichen Bereich war. Es gibt ein Sutta, auch Samyutta Nikaya, das Indaka Sutta, S10, 1 ist das. Da wird erklärt, was wird denn nun wiedergeboren? Und das wird in diesem Sutta Kalala genannt. Und das ist, kann man sagen, das allererste Anfangsstadium von einem Embryo, es geht hier um Menschen, von einem menschlichen Embryo oder ja, Baby ist es ja noch nicht. Das bezeichne ich als dieses Fünkchen an neuem Leben, was bei der Empfängnis wiedergeboren wird. Und da erklären die Kommentare, dieses Kalala besteht schon aus dem körperlichen Teil und aus dem geistigen Bereich. Ist schon ganz schön komplex im allerersten Augenblick. Und der körperliche Teil, das ist die Herz- oder Geistgrundlage schon da. Es ist Körpersinn da. Die anderen Sinnesorgane kommen alle erst später. Und es ist der Ursprung von Geschlechtlichkeit ist auch schon vorhanden. Im geistigen Bereich ist es noch viel komplexer, was da ist. Aber das ist das Bewusstsein, was von dem Karma, was im Sterbeprozess sozusagen sich gezeigt hat, was davon bedingt, was davon erzeugt ist. Und nicht nur Bewusstsein, sondern mit entsprechenden Geistesfaktoren, geistigen Qualitäten, geistigen Eigenschaften zusammen. Und dann geht es im Sutta weiter, dass dann so ungefähr jede Woche ein anderes Stadium praktisch vom Embryo entsteht und wächst. Warum findet Wiedergeburt statt? Wird auch erklärt, es hat zwei Ursachen. Eine Ursache ist Karma. man gerade gesagt, Karma, also Vorleben. Und wir haben so viel Karma, so viele Potenziale geschaffen, da ist eigentlich immer was da. Entschuldigung, ich habe vorher vergessen, da hat man gesagt, das todesnahe Karma, wie bei der Kuh, die bei der Tor steht, gleich rauskommt. Wenn da vielleicht auch keine Kuh am Eingangstor steht, dann geht die Kuh raus, die halt immer gewohnheitsmäßig zuerst rausgeht. Und so ist es auch, wir haben auch gewohnheitsmäßiges Karma. Wenn wir kein schwerwiegendes haben, kein todesnahes Karma, dann ist es oft so, dass das einfach, was wir uns so an Angewohnheiten haben, heilsame und unheilsame Angewohnheiten, dass die sich manifestieren, dass die unsere Wiedergeburt erzeugen. Wenn da vielleicht auch nichts Besonderes ist, dann die letzte Möglichkeit ist halt, dass irgendein Karma sich manifestiert oder bei den Kühen irgendeine der Kühe rausgeht als erste. So, jetzt zu den zwei Ursachen für Wiedergeburt. Eine ist also Karma. Wie gesagt, da haben wir genügend zur Auswahl. Und eine zweite Ursache ist Begehren. Oder allgemeiner ausgedrückt, unsere, wie sagt ihr, Kleshas, sagt ihr, glaube ich, wir sagen Kilesas, die Geistestrübungen oder Geistesbefleckungen, geistigen Verunreinigungen, die wir alle, solange wir noch nicht erleuchtet sind, die wir alle haben, nicht immer manifestieren sie sich, die können ja auch latent sein. Und nur in einer bestimmten Situation, wie beim Springteufel, kommen die Verunreinigungen wieder raus. Aber diese Kilesas, diese Geistesbefleckungen müssen auch da sein, zusammen mit Karma. Beide zusammen bewirken Wiedergeburt. Man kann also ruhig sagen, finde ich auch manchmal, wir wollten wiedergeboren werden. Wir sind hier, weil wir das wollten. War Begehren da. Vielleicht wollte man nicht unbedingt in diese Situation so Mensch, aber im Prinzip Begehren nach Dasein, nach Existenz und so weiter, war da. Und an diesen Geistesbefleckungen haben wir natürlich nicht nur Begehren, sondern wir haben auch Aversion und Verblendung. Und an denen müssen wir arbeiten, weil die vielen karmischen Potenziale, die können wir nicht, wenn unser Ziel ist, Samsara zu beenden, Erleuchtung zu erlangen, da raus in Anführungszeichen zu kommen, Erleuchtung zu erlangen, dann können wir nicht die karmischen Potenziale ungeschehen machen, aber wir können die Geistesbefleckungen, die geistigen Verunreinigungen, säubern sozusagen, bereinigen, an denen arbeiten. Das ist der Weg, den der Buddha gelehrt hat. Und das geschieht speziell in der Vipassana-Meditation, wo man sozusagen ans Eingemachte kommt. Wir haben gerade vom Lebensrad gesprochen. Da möchte ich nochmal hinweisen, dass eigentlich im Paticca Samuppada, nennen Sie auf Pali, in der Lehre des bedingten Entstehens, findet man auch eine Antwort zum Thema Tod und Wiedergeburt und warum. Wenn wir uns das sind ja die 12 Faktoren, die ihr kennt, beim Lebensrad draußen, ich habe es nicht genau angeschaut, normalerweise im äußeren Ring dargestellt, die blinde Frau und der Töpfer und so weiter. Wenn wir schauen, wo finden wir den Tod? Das ist in dem letzten, im 12. Faktor, der heißt Charamaranam, das ist Alter oder Verfall und Tod. Und da geht es ja um die Bedingtheit in der Lehre des bedingten Entstehens. Wenn wir jetzt rückwärts gehen, können wir schauen, war denn die Bedingung oder ist die Bedingung für Tod? Dann finden wir Geburt. Ja klar, alles was geboren ist, muss sterben. Wenn wir weiter zu, wir können auch weiter zurückgehen noch und dann kommen wir an das Glied Bhava, das ist Werden oder der Werdeprozess und da steckt eine ganze Menge drin. Da steckt nämlich sowohl ein aktiver Teil drin, wo wir im letzten Leben, im Vorleben Karma gemacht haben und dann der passive Teil des Werdeprozesses, das Entstehen eines neuen Lebens, das Werden einer neuen Existenz. Warum kommt es zu diesem Werdeprozess? Können wir wieder zurückgehen im Paticca-Samuppada, kommen wir zu Anhaftung oder Ergreifen, Upadana. Wenn wir wissen wollen, wie es Upadana bedingt, nochmal zurück, Tanha, Begehren. Und Begehren wiederum ist bedingt durch Gefühl und kann man weitergehen, Kontakt, die Sinnesgrundlagen, Geistigkeit, Körperlichkeit, Bewusstsein, Wiedergeburtsbewusstsein. Wiedergeburtsbewusstsein ist bedingt durch Karma-Formationen im Vorleben. Da ist schon wieder ein Tod dazwischen. Also im Kreislauf vom bedingten Entstehen findet man an zwei Stellen den Tod. Beim letzten Glied, dem 12. und das andere ist nicht explizit genannt, zwischen Karma-Formationen, zwischen dem 2. und dem 3. Glied, zwischen Karma-Formationen und Bewusstsein-Vinyana. Die Lehre des bedingten Entstehens wird üblicherweise von Anfang an mit Unwissenheit erklärt. Avidya, Unwissenheit, Ignoranz ist das erste Glied. Aber es ist auch nicht der Uranfang von allem sozusagen. Dass auch Ignoranz, Unwissenheit ist bedingt und verfolgt uns als Unwissenheitstrieb oder Einströmung eigentlich durch den ganzen Samsara hindurch. Die Geistesprozesse beim Sterbenden werden auch immer schwächer, analog den physischen Grundlagen. Alle unsere Sinnesorgane werden schwach, kann nicht mehr viel wahrgenommen werden, entsprechend entsteht auch nicht mehr so viel Möglichkeit, darauf geistig zu reagieren. Und auch die Geist-Herz-Grundlage wird so schwach. Und deswegen entstehen auch die Bewusstseinsarten und die Bewusstseinsprozesse, die auf so einer schwachen Grundlage entstehen, sind auch ja, schwach und die Prozesse kürzer. Das ist ein interessanter Aspekt nämlich. Normal, ich kann das jetzt hier nicht erklären, sind die Geistesprozesse je nach Objekt, beim Sinnesobjekt bestehen ja 17 Bewusstseinsmomenten, also sonst können es auch weniger sein, 15 oder 12 oder so. Aber im Sterbeprozess wird der Prozess kürzer aufgrund unserer Schwäche. Und was passiert dann? Das Objekt, jedes Bewusstsein muss ein Objekt haben und ein Prozess arbeitet immer mit einem Objekt. Dann ist das Objekt vergangen und der nächste Prozess arbeitet mit einem anderen Objekt. Wenn aber der Prozess so kurz wird, dann existiert das Objekt immer noch, wenn der Prozess zu Ende ist. Und wenn wir den allerletzten Prozess nehmen, den Todesprozess, da existiert das, was, also Objekt ist dann eben Karma oder ein Karma-Nimitta, ein Zeichen des Karma oder Gati-Nimitta, ein Zeichen, eine Vision, der, wo wir reingeboren werden, der Zukunft. Dieses Objekt ist noch vorhanden, wenn wir sterben, dann kommt sofort, haben wir gesagt, das Wiedergeburtsbewusstsein, das nächste, und das kann dasselbe Objekt wieder nehmen. Es geht mit demselben Objekt erstmal ein paar Bewusstseinsmomente weiter. Also dieses Wiedergeburtsbewusstsein ist insofern wirklich ein verbindendes Bewusstsein. Es ist natürlich nicht in allen Fällen so, aber es ist sehr oft so, dass dieses Objekt tatsächlich sozusagen mitgenommen wird und darauf aufbauend im neuen Leben geschieht alles Neue, alles andere. Wenn es nicht mitgenommen wird, dann wird sich sozusagen nur erinnert dran. In dem neuen Leben, wenn wir also wiedergeboren werden, der erste Bewusstseinsprozess besteht aus, wir nennen es Bhavangas, Lebenskontinuum wird es meistens übersetzt, was aber nicht heißen soll, dass da was kontinuierlich ist. Es ist eine Art von passivem Bewusstsein, was eben das als Objekt was vom Vorleben hat. Während die anderen Bewusstseinsarten arbeiten eigentlich immer mit einem gegenwärtigen Objekt, was wir jetzt sehen, an was wir uns jetzt erinnern und so weiter und reagieren auf das. Und nur diese eine Art von Bewusstsein arbeitet eben mit dem vergangenen Objekt. Ist sehr passiv, eine sehr ruhige Art von Bewusstsein, einen Prozess lang und dann passiert schon, dass wir Anhaftung entwickeln an unser neues Leben. Da ist schon Begehren, Anhaftung da. Schon wieder machen wir was Unheilsames, ist geistig unheilsames Karma, wenn wir Gier, Anhaftung im Geist haben. Es ist eine karmische Handlung. Also wir setzen schon wieder neue Bedingungen, dass wir schön munter weiterkreisen können im Samsara. Ja, das war es, was ich vom Abhidhamma her sagen wollte. Man könnte noch sehr viel sagen, es wird dort sehr exakt erklärt, aber es ist auch sehr kompliziert und ohne viel Vorkenntnisse wird ja sowieso Christus überfordert. Aber es gibt eine exakte Analyse und wichtig, denke ich, ist vor allen Dingen, dass man ein bisschen Verständnis für diese Bedingtheit entwickelt. Dass immer das nächste Bewusstsein, die nächsten Prozesse oder auch das nächste Leben bedingt ist. Es muss nichts, keine Seele, kein Selbst, kein Ich, kein Kern, Wesenskern von einem Leben zum anderen wandern. Und trotzdem gibt es eine Wiedergeburt durch diesen Bedingungszusammenhang. Und der ist eben von einem Tod nicht zu stoppen. Insofern auch alles, was wir hier geistig lernen, tun, uns antrainieren in der Meditation zum Beispiel, das ist nicht umsonst. Potenziale und die Bedingungen, die wir damit setzen, können sich weiter auswirken. Wir können in Zukunft schon in gewisser Weise darauf aufbauen wieder. Das ist die positive Nachricht. Ja, dann wollte ich hiermit mit der Theorie Schluss machen. Sind noch irgendwelche drängenden Fragen, wahrscheinlich seid ihr eher platt gemacht. Aber ich will auch nichts unterdrücken, wenn irgendwas ist. Wir können auch ganz zum Schluss noch Fragen stellen.